Ich. Fragen zur Selbstbestimmung. Ein Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Wie viel ich? Fragen zur Selbstbestimmung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der politischen Meinung. Mein Name ist Marie-Sophie Lanik, ich bin Referentin für Recht und Politik und freue mich, heute zwei besondere Gäste bei mir begrüßen zu dürfen. Mit ihnen werde ich mit Blick auf die Fragen zur Selbstbestimmung über ein weiteres aktuelles Thema sprechen, die Prostitutionsgesetzgebung. Herzlich begrüßen möchte ich zum einen Frau Dorothee Bär. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages, war unter anderem Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und wird sich heute als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion für Familie und Kultur diesem Thema widmen. Herzlich willkommen, Frau Bär.
Ganz herzlichen Dank.
Zum anderen ist auch Frau Dr. Elke Bartels bei uns im Studio in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie ist promovierte Juristin, war lange Zeit für die Bezirksregierung Düsseldorf tätig und bis 2021 Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums in Duisburg. Als Expertin für die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden im Bereich der Prostitution wird sie uns heute einen Einblick in ihre Erfahrungen geben können. Herzlich willkommen auch an Sie, Frau Bartels.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Bevor wir uns der Prostitution in Deutschland und der Prostitutionsgesetzgebung widmen, möchte ich Ihnen beiden zu Beginn die Frage stellen, die dieser Podcast-Reihe zugrunde legt. Was bedeutet Selbstbestimmung grundsätzlich für Sie? Frau Bär, fangen Sie gerne an.
Ja, Selbstbestimmung bedeutet, dass ich tatsächlich selbstbestimmt über mich bestimmen kann, über mich, über meinen eigenen Körper und zwar ohne, dass von außen Zwang oder Druck ausgeübt wird. Und das heißt natürlich auch im Zusammenhang, um dann auch aufs Thema zu kommen, im Zusammenhang mit Sexualität, dass eben auch keiner das Recht hat, meine Würde anzutasten und auch für sexuelle Triebe meinen Körper zu kaufen oder zu missbrauchen.
Ja, Frau Dr. Bartels, würden Sie dem zustimmen? Was bedeutet Selbstbestimmung für Sie grundsätzlich?
Ja, ich kann zunächst einmal Frau Bär voll zustimmen. Auch ich würde die gleiche Definition geben. Jeder Mensch hat das Recht, über sein Leben selbst zu stimmen und zu entscheiden. Und dieses Recht ist ja auch in der Verfassung verankert. Es gehört als Menschenrecht zur Postulation des Artikel 1 Grundgesetz und wird durch Artikel 2 Absatz 1 als Recht auf persönliche freie Entfaltung der Persönlichkeit geschützt.
Ja, jetzt gibt es ja auch Meinungen, die sagen, dass sexuelle Kontakte gegen Entgelt anzubieten oder auch solche gegen Entgelt in Anspruch zu nehmen, Ausdruck dieses Rechts der sexuellen Selbstbestimmung ist. Frau Bär, wie sehen Sie die Sache?
Also ich beschäftige mich jetzt sehr lange mit dem Thema und komme einfach immer wieder zu dem Schluss, dass Geld auch Freiwilligkeit einfach ausschließt. Und es ist ein sehr, sehr höchstpersönlicher, ein sehr intimer Akt. Und ich finde einfach im Jahr 2024, wir müssen uns ja auch überlegen, worüber wir diskutieren. Wir diskutieren über Menschenrechte, wir diskutieren über Frauenrechte. In ganz anderen Themenbereichen wäre ich ständig damit konfrontiert, wo eigentlich Menschen- und Frauenrechte in Deutschland noch nicht ausreichend gewahrt sind. Und bei dem Thema kommt ausgerechnet immer aus einer ganz krassen linken Bubble dann die große Mehr der Selbstbestimmung. Aber es ist nicht selbstbestimmt, wenn ich, um überhaupt einigermaßen überleben zu können, 10, 15 Mal, 12 Mal und wenn es nur 3, 4 mal am Tag ist, jemand anderen über mich, ich sage es jetzt mal ganz despektierlich, drüber rutschen lassen zu müssen, alles mit mir machen lassen zu müssen. Und mit dem Label Selbstbestimmung, sage ich Ihnen ganz offen, finde ich immer, machen sich gerade linke Feministinnengruppen extrem leicht zu sagen, naja, ist doch alles selbstbestimmt, okay, jeder kann doch machen, was er will. Nein, können sie eben nicht. Und für 1, 2, 3, 4, 5 Dominas oder für 1, 2, 3, 4, 5 Escort Girls einfach dann zuzuschauen, wie das Leid der überwiegend großen Mehrheit der Frauen in Deutschland tagtäglich weitergeht. Alleine hier, wo wir uns gerade bei der Konrad-Adenauer-Stiftung befinden, ein paar Meter Luftlinie entfernt, im Minutentakt bezahlte Vergewaltigungen stattfinden, dann ist es eben keine Selbstbestimmung.
Ja, Sie haben es eben angesprochen, es passiert gegen Entgelt in den meisten Fällen. Da ist auch die Frage, ob die Wahl und Ausübung von Prostitution in den Schutzbereich der Berufsfreiheit nach Artikel 12 Grundgesetz fallen könnte und damit auch verfassungsrechtlich geschützt ist. Frau Bartels, Sie sind promovierte Juristin. An welcher Stelle kann und wo muss man Ihrer Meinung nach denn hier die Grenzen ziehen?
Ja, das Sexkaufverbot käme de facto einer Einschränkung der Berufswahl nach Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz schon gleich. Aber der Schutzbereich dieses Artikels ist ja überhaupt nur für 10-20% der in der Prostitution Tätigen überhaupt einschlägig und tangiert. Denn bei Unfreiwilligkeit und Zwang zur Tätigkeit, kann von einer freien Berufswahl ja überhaupt nicht die Rede sein. Die Norm greift eben für Fälle nicht, in denen eine Tätigkeit nicht auf selbstbestimmten Handeln fußt. Hinsichtlich der tatsächlich absolut freiwillig und selbstbestimmt tätigen Prostituierten, die soll es ja nun auch geben, könnte man sich an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts orientieren. Das Gericht sieht ein Berufsverbot durchaus als möglich an, wenn es um den Schutz überragend wichtiger Gemeinschaftsgüter geht, der aufgrund nachweisbarer und höchstwahrscheinlich auch schwerer Gefahren nicht gewährleistet werden kann und wenn andere invasive Eingriffe nicht zum Erfolg führen. Und der Staat hat eben halt Leben, Gesundheit, Freiheit zahlloser Frauen und auch anderer Menschen, die zur Prostitution gezwungen werden, zu schützen. Und für den Staat und die Gesellschaft sollte das Schicksal und vor allem auch die Menschenwürde dieser Frauen ein überragend wichtiges Gut sein. Und schon die Zwischenevaluation des Prostitutionsschutzgesetzes 2020 hat ja ein verheerendes Bild des Prostitutionsgeschehens gezeigt. Zwischen 80-90% der Prostituierten sind Zwang, physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt. Eine Vielzahl sind traumatisiert, sie sind drogenabhängig und haben schwere gesundheitliche Schäden. Und auch der Versuch einer Verbesserung dieses Geschehens 2017 durch das Prostituiertenschutzgesetz hat einfach keine positive Wirkung erzielt. Und damit ist meines Erachtens eben halt dieser minderinvasive Eingriff ist auch fehlgeschlagen. Und ich denke mir, dass hier in Deutschland genauso wie in Frankreich diese Argumentation, die ich gerade gebracht habe, durchaus eben halt greifen könnte.
Ja, Sie haben es eben angesprochen, die Pflicht des Staates auch, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Um all diese Aspekte, die gerade auch genannt worden sind, in Einklang zu bringen, hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahrzehnten, Sie haben es eben schon angesprochen, mit dem Prostitutionsgesetz und dem Prostitutionsschutzgesetz, hat der Gesetzgeber unterschiedliche Ansätze verfolgt, um die Prostitution in Deutschland zu regeln. Frau Bär, Sie sind jetzt seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und haben als Familienpolitikerin diese Entwicklungen direkt im Bundestag verfolgt. Wie hat sich die Rechtslage denn aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren geändert und wie würden Sie die Entwicklungen in der Prostitutionsgesetzgebung bewerten?
Also ich unterstelle jetzt einfach mal, als das Prostitutionsgesetz in Kraft getreten ist, beziehungsweise als es diskutiert wurde unter Rot-Grün damals, dass man wirklich gedacht hat, man würde den Frauen etwas Gutes tun. Das ist ja nicht so, dass man per se gesagt hat, man versucht jetzt mal ein Gesetz zu schaffen, um allen zu schaden, sondern sie haben natürlich versucht, durch eine Legalisierung, dadurch, dass es nicht mehr sittenwidrig ist, Prostituierten zu helfen, um sie besser zu schützen, um sie zu entkriminalisieren, um sie sozial abzusichern. Und man kann einfach konstatieren, dass wirklich alles gescheitert ist, alle Ziele auch verfehlt wurden an der Stelle, weil die tatsächliche Situation der Prostituierten sich wirklich nicht nur von Jahr zu Jahr, sondern von Monat zu Monat einfach verschlechtert. Dann kamen natürlich auch noch andere externe Faktoren dazu, wie beispielsweise die EU-Osterweiterung, die dazu gekommen ist, die dann es auch ganz einfach ermöglicht hat, gerade Rumäninnen, Bulgarinnen viel, viel leichter auch bei uns ins Land zu holen. Das heißt, in den Folgejahren ist die Zahl der Prostituierten aus unseren europäischen Mitgliedstaaten extrem auch in die Höhe geschnellt. Und für Freier aus ganz vielen Regionen Europas, aber nicht nur aus Europa, ich komme später noch drauf, wurde Deutschland zu so einem Magneten. Und anstelle, dass die Prostituierten profitiert haben, haben natürlich viele davon profitiert. Nämlich die Freier haben extrem davon profitiert, die Menschenhändler haben profitiert, die Bordellbesitzer. Also das ist ja ein wahnsinnig florierendes Geschäft. Und es geht ja nie um die Selbstbestimmung der Frau. Ich muss es nochmal sagen, es geht darum, einfach Kohle mit Frauenkörpern zu machen. Und das kann man in Deutschland besser als wirklich irgendwo sonst. Und das heißt, die Betreiber von Bordellen, von FKK-Clubs, von Laufhäusern sind die großen Gewinner und die Zahl der Prostituierten hat immer weiter zugenommen. Dann gab es immer eine weitere größere Verschlechterung der Lebensverhältnisse, der Arbeitsverhältnisse auch der Frauen, die zu uns gezwungen werden. Und deswegen, es wurde ja gerade schon angesprochen, gab es dann auch mal auch in unserer Regierungszeit die Frage, nachdem das Prostitutionsgesetz so nicht funktioniert, was kann man eben durch das Prostituiertenschutzgesetz auch verändern? Und man muss sich ja mal vorstellen, Sie haben gerade die Zahlen genannt oder die Jahreszahlen genannt, 2016, 2017, das war ja quasi vorgestern. Bis dahin war es ja noch möglich, Flatrate-Partys, Gangbang-Partys, also wir reden ja von vor 6-7 Jahren, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass das alles in unserem Land quasi vor unseren Augen noch möglich war. Und dann hieß es halt, ja, Hygienevorschriften, Anmeldepflichten, nur auch das das funktioniert halt nicht. Es gibt ja unterschiedliche Zahlen, die kursieren. Die einen sagen, wir haben 400.000 Prostituierte, wenn man mal die konservativen Zahlen nimmt vom DIAKA, vom Deutschen Institut für angewandte Kriminalitätsanalyse, die sprechen von 250.000 Prostituierten. Wenn ich dem gegenüberstelle, dass die letzten angemeldeten Zahlen, die veröffentlicht wurden, bei ca. 28.000 liegen, dann weiß man ja auch, dass das Ganze nicht funktioniert. Und ich habe mich ja überall umgeschaut. Ich war ja auch in Bordellen, ich war ja wirklich nicht nur auf dem Strich und auch nicht nur in bestimmten Bereichen, auch aus Aussteigermodellen, sondern gerade auch im Bordell. Da heißt es, natürlich können die sich auch vom Gesundheitsamt untersuchen lassen. Wollen die Bordellbesitzer aber gar nicht, sondern die normale Lage ist, sie haben einen eigenen Betriebsarzt, in Anführungszeichen, für den die Prostituierte übrigens auch noch extra zahlen muss. Beim Gesundheitsamt wäre es ja kostenfrei. Da muss man noch extra dafür zahlen. Und da kann man sich natürlich, auch wenn das der eigene Arzt, der eigene bordelleigene Arzt macht, auch vorstellen, wie das Ganze dann eben abläuft. Und deswegen sage ich jetzt, auch wenn es dann auch von uns vor einigen Jahren gut gemeint war, im System was zu ändern, dass sie es nur mit einem kompletten Systemwechsel hinbekommen. Im System rumzudoktern geht nicht mehr. Das heißt, wir brauchen diesen Paradigmenwechsel. Wir brauchen eine neue Gesetzgebung, die wirklich die Prostituierten komplett entkriminalisiert. Weil sie sind von der Polizei, sie wissen das selber, dass auch immer den Prostituierten eingeredet wird, dass die Polizei der Feind ist. Ja. Und man sieht es ja auch in anderen Ländern, wie beispielsweise Schweden, wo plötzlich die Polizei der Freund ist, weil ich habe auch da mit ausgestiegenen Prostituierten gesprochen. Ich habe gesagt, wie seid ihr auf die NGOs gekommen? Wie seid ihr aus dem Ausstieg gekommen? Sagen die, ja, weil wir von Beamtinnen und Beamten in Zivil der Polizei halt dann auch rausgeholt wurden und die waren plötzlich diejenigen, die unser Leben gerettet haben. Und uns wurde immer gesagt, das sind doch die Bösen, die euch abschieben wollen. Deswegen sage ich, also um es kurz zu machen, Paradigmenwechsel, raus aus dieser Gesetzgebung und dass wirklich nur diejenigen dann auch auf der Anklagebank sitzen, die Menschenhandel betreiben, die Frauen ausnutzen und dass die Frauen tatsächlich auch nichts zu befürchten haben.
Ja, jetzt hatten Sie eben angesprochen, auch die Rolle der Polizei natürlich als Freund oder auch als Feind. Frau Bartels, Sie können uns vielleicht auch einen Einblick in Ihre Arbeit in Duisburg geben, wo Sie jahrelang im Bereich der Prostitution tätig waren. Mit welchen Herausforderungen sehen sich denn die Strafverfolgungsbehörden im Bereich der Prostitution konfrontiert und wie könnte man den Problemen begegnen? Bräuchte die Polizei beispielsweise mehr Kompetenzen oder eine bessere personelle Ausstattung? Wie sehen Sie das?
Ja, Duisburg hat einen sehr großen Bordellbereich, aber Duisburg ist im Prinzip übertragbar auf alle anderen größeren Städte, die eben halt auch ein Prostitutionsgeschehen haben. Und da kann man deswegen das verallgemeinern und sagen, vor der Legalisierung der Prostitution durch die Gesetzgebung 2002 war die Tätigkeit zwar sittenwidrig und sozial unwert, aber sie war geordnet, transparent und wesentlich sicherer, vor allem für die Frauen. Und denn die Polizei konnte jederzeit die Bordelle kontrollieren und die Frauen vertrauten sich auch der Polizei durchaus an damals. Und bei jeder Unregelmäßigkeit, die durch die Bordellbetreiber oder durch die Freier erfolgten, konnten die Frauen sich an die Polizei vertrauensvoll wenden. Und das hatten sie auch getan. Und die Begleitkriminalität im Milieu, also zum Beispiel eben halt Drogen, Waffenschmuggel und so weiter, war wegen der ständigen Kontrolle durch die Polizei eben halt auch wesentlich überschaubarer. Naja, das Prostitutionsgesetz 2002 hat den Polizei- und Ordnungsbehörden jede Möglichkeit der Kontrolle im Prinzip genommen. Sie können die Bordelle und die anderen Etablissements eben halt nicht mehr anlasslos aufsuchen. Das bedeutet nur, wenn sie gerufen werden, häufig eben halt von Kolleginnen, von Frauen, die zusammengeschlagen werden, oder wenn eben halt andere Delikte im Raume stehen, zum Beispiel Drogendelikte oder ein Haftbefehl vollstreckt werden soll im Bordell, dann kann man diese Etablissements aufsuchen. Und da die Frauen aber aufgrund ihrer Angst, dieser großen Angst vor Gewalt, ne, physischer, psychischer, jeglicher Unterdrückung, so eine große Angst haben, fehlt eben halt in den meisten Fällen ein Ermittlungsansatz, weil es keine Aussage der Frauen gibt. Und ohne Aussage der Frauen keine Handhabe. Wird mal wieder eine Frau, das ist bei uns ja auch häufig der Fall gewesen, halb totgeschlagen, von uns gefunden und ins Krankenhaus gebracht, dann ist es so, dass sie manchmal eine Aussage macht, noch im Krankenhaus oder auch eine Anzeige erstattet, aber so schnell kann man gar nicht gucken, dass sie wieder davon abweichen, weil eben halt der Zuhälter oder der Bordellbesitzer in der Zwischenzeit ihnen genau erklärt hat, na, was passiert, wenn sie rauskommen aus dem Krankenhaus. Und insofern wurde zwar durch das Prostituierten-Schutzgesetz 2017 eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten geschaffen, aber das sind im Prinzip nur Kontrollmöglichkeiten im gewerberechtlichen und im hygienischen Bereich. Die Polizei begleitet zwar auch auf Razzien zum Beispiel die Zollbehörde und die Ausländerbehörde, wenn es um illegale Arbeit oder um Schwarzarbeit, illegalen Aufenthalt geht. Sie werden nicht in Obhut genommen. Und die Frau, der das passiert, die wird vom Zuhälter sofort in eine andere Stadt verfrachtet und ist dem Zugriff entzogen.
Oder ins Ausland.
Oder ins Ausland, ja, ne? Weil musst du erstmal ein bisschen abwarten, ne? Bis da Gras rüber gewachsen ist und dann wird sie wieder geholt. Und außerdem, es gibt so unendlich viele Frauen, ne? Es kommt sofort die nächste, die steht also im Prinzip schon bereit, um die andere zu ersetzen. Das Prostituierten-Schutzgesetz führte keineswegs eben halt so mehr Ermittlungsverfahren gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution, sondern ganz im Gegenteil. Nach der polizeilichen Kriminalstatistik sind die Strafverfahren seit Einführung der Legalisierung extrem gesunken. Die Rotlichtkriminalität, also dazu gehört Ausbeutung, Zuhälterei, Menschenhandel und Zwangsprostitution, betrugen im Jahr 2000 insgesamt 4.400 Fälle. Und das war auch damals noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Danach war eine kontinuierliche Abnahme zu verzeichnen, die im Jahr 2020 nur noch 654 Fälle erfasste. Und das Delikt des Menschenhandels, was ja im Prinzip fast täglich passiert, war im Jahr 2020 auf nur noch 200 Fälle gesunken und im Jahr 2023 nur noch auf 105. Also auch bei Verurteilungen sieht es ähnlich aus. Verurteilungen waren im Jahr 2000 von 534 Fällen geprägt, im Jahr 2020 nur noch 73. Das ist lächerlich im Gegensatz zu den Straftaten, die wir im Dunkelfeld vermuten müssen. Und eine Evaluation wird das sicherlich auch ergeben.
Ja, Sie hatten eben schon auch erwähnt, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist und die wenigsten der Prostituierten in Deutschland eigentlich registriert sind und dass es sich häufig auch nicht um selbstbestimmte Prostitution handelt, sondern eher im Gegenteil. Frau Bär, Sie hatten eben schon den Paradigmenwechsel angesprochen und mit dem Titel Menschenunwürdige Zustände in der Prostitution beenden, Sexkauf bestrafen, mit der Unionsfraktion im vergangenen Jahr ein Positionspapier beschlossen, in dem ein strafbewährtes Sexkaufverbot gefordert wird. Und im Februar in diesem Jahr stellte Ihre Fraktion den entsprechenden Antrag auch im Deutschen Bundestag. Was kann man sich denn unter dem Sexkaufverbot vorstellen und wie möchte die Unionsfraktion dieses ausgestalten?
Also wir wollen quasi auch eine Erweiterung des nordischen Modells durchsetzen. Das heißt auf der einen Seite natürlich schon mal die Prävention, weil es ganz, ganz schwer ist, Frauen in der Prostitution zu schützen. Deswegen müssen wir sie vor der Prostitution schützen. Und es ist ja auch erwiesenermaßen so, wenn man sich die Studien und Zahlen anschaut, dass sehr, sehr viele Frauen, die in die Prostitution geraten, als Kinder, als Jugendliche häufig schon sexuell missbraucht wurden, dass sie auch aus Milieus kommen, wo ihnen auch von klein auf eingetrichtert wurde, dass sie auch nichts wert sind, dass sie nichts können, dass sie keine vollwertigen Mitglieder der Gesellschaft sind, so nach dem Motto, du hast ja nur diesen Körper, dann nutz halt wenigstens den. Das ist dann trifft oft auf Deutsche zu. Man muss sich aber auch immer anschauen, wo die Frauen herkommen aus Osteuropa. Frau Dr. Bartels hat es ja gerade sehr anschaulich auch dargestellt. Wenn eine Cousine dann da ist und die dann eben weg ist und aussagen will, dann sind 10 neue Cousinen in Anführungszeichen dann wieder auf der Matte. Das heißt, solange ich also diesen Paradigmenwechsel nicht einleite, nützt es auch überhaupt nichts. Frauen, was heißt nützt nichts, nützt schon was, aber sobald sie Frauen rausholen, kommen eben neue hinterher. Das heißt, sie können eigentlich nur mit diesem Paradigmenwechsel auch den Markt verkleinern, damit auch diese Nachfrage dann gar nicht mehr da ist, damit es sich nicht mehr lohnt, mit Menschen zu handeln. Übrigens neben allem, da gebe ich Ihnen völlig recht, was Sie angesprochen haben, Frau Dr. Bartels, ob das jetzt Menschenhandel und so weiter ist, aber auch die Clankriminalität, die natürlich damit einhergeht. Das ist ja nicht nur ein Delikt immer. Ich kann auch mit Waffen weitermachen, mit Drogen weitermachen. Also das ist ja wirklich ein Milieu, wo man auch gar nicht gerne hinschaut, aber umso notwendiger ist es eben, dass man es tut. Das heißt also Punkt 1, Säule 1, schon mal der ganze Präventionsbereich. Das zweite betrifft dann den Bereich, wenn sie dann drin sind, wie schafft man es dann eben, sie auch wieder rauszuholen? Wie schafft man es auch, dass die Frauen wieder Vertrauen fassen? Wie schafft man es auch, dass man zum Beispiel für die Frauen dann auch adäquate andere Berufe bekommt, dass sie auch erstmal aufgefangen werden, dass sie erstmal stabilisiert werden, psychisch und physisch? Für mich war in den letzten Jahren einer der wirklich schlimmsten Sätze einer Ärztin, die gesagt hat, dass die Frauen, mit denen sie zu tun hat, die ausgestiegen sind, dass die höhere oder schlimmere posttraumatische Belastungsstörungen haben als viele Soldaten, die aus dem Auslandseinsatz zurückkommen. Dann die psychischen Schäden, das ist ja nicht nur im vaginalen Bereich, im analen Bereich, es ist logischerweise, wenn man sich das dann vorstellt, im Kieferbereich, Mund-Rachen-Bereich. Würgen ist ein ganz großes Hobby von ganz vielen vielen Freiern, da sieht man ja auch, dass es gar nicht um Sex geht. Da geht es ja nur um Machtmissbrauch, die Dominanz eben einer Frau gegenüber. Aber eben auch dann der ganze psychische Bereich, den ich gerade angesprochen habe. Und das braucht natürlich viel Zeit. Dann haben viele Frauen gar keine Krankenversicherung. Auch das spielt natürlich nochmal eine wichtige Rolle, sie dann auch in der Krankenversicherung so zu versorgen, damit es dann auch möglich ist, dass sie überhaupt auch denken, dass es sich lohnt, dass sie einen anderen Beruf zum Beispiel auch einschlagen können, wenn sie einigermaßen wiederhergestellt sind. Und deswegen ist für mich der dritte Bereich auch so der entscheidende, dass man sie nicht nur rausholt, sondern dann auch nicht im Stich lässt, wenn sie dann nämlich draußen sind, sondern dass sie dann auch die Möglichkeit haben, wieder ein wirkliches, und da sind wir wieder beim Titel Ihres Podcasts, ein echtes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das ist schwer, aber es zeigt eben in anderen Ländern, dass es funktioniert. Ich habe ja, wie gesagt, unter anderem mir das in Schweden angeschaut. Da ist es auch spannend, dass die NGOs, die da tätig sind, schon seit 1997 arbeiten und erst 1999 wurde das nordische Modell eingeführt. Das heißt, die haben sogar schon vorab damit angefangen. Und da gibt es auch ganz viele Safe Houses, da gibt es ganz, ganz enge Betreuung auch von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Die Frauen werden auch geschult, die haben auch die Möglichkeit, dann nochmal einen Schulabschluss nachzuholen und Ähnliches. Und das Allerwichtigste ist eben, dass sie nicht alleingelassen werden, dass sie nicht abgeschoben werden und dass sie das Gefühl haben, dass es noch andere Möglichkeiten in ihrem Leben gibt, weil das ja eine Gewaltspirale ist, die ansonsten auch überhaupt nicht aufhört und die sich auch wieder auf nachfolgende Generationen überträgt. Warum? Weil die meisten ja auch Kinder haben, das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt ja viele, es gibt auch einige, die keine haben, aber sehr viele Prostituierte, die ich auch kennengelernt habe, sind auch Mütter. Und das ist ja wieder der nächste psychische Druck, der auf diese Frauen ausgeübt wird, weil es dann natürlich, wenn man nicht mehr weiterkommt, weil die schon an einem Punkt angelangt sind, dass sie sagen, es ist mir egal, was ihr mit mir macht, ich bin eh zerstört. Aber wenn es dann gegen die Kinder geht, machen sie dann doch wieder alles, was von ihnen gefordert wird.
Wir hatten es eben auch schon über die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden eben in diesem Bereich. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie, Frau Dr. Bartels. Man hört an manchen Stellen oft die Befürchtung, dass eine Kriminalisierung der Inanspruchnahme von Prostitution dazu führe, dass diese ins Verborgene verlagert werde und die Einführung eines Sexkaufverbots die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden nicht erleichtern würde. Sehen Sie das eher als Chance oder Risiko, den Vorstoß der Unionsfraktion?
Naja, also das Argument, dass ein Sexkaufverbot in die Dunkelziffer führt, dem kann ich ja nun überhaupt nicht folgen, weil die Dunkelziffer kann überhaupt nicht höher werden. Also wir befinden uns in einer Kriminalität, wo das Dunkelfeld enorm ist und wir nur die Spitze des Eisbergs, wenn überhaupt, bisher angekratzt haben. Und insofern lasse ich dieses Argument überhaupt nicht gelten. Es gibt ja im Prinzip, sag ich mal, keine, das hatte ich vorhin schon ausgeführt, keine Kontrolle durch Behörden, sowohl Polizei als auch Ordnungsbehörden. Weil durch die Gesetzgebung sind die anlasslosen Kontrollen genommen. Und ich denke mal, dass wenn auch Kontrollen folgen sollen, kann man das nur, indem man eben halt das Rad zurückdreht. Und bei einem Verbot des Sexkaufs könnte die Polizei dann nach dem Legalitätsprinzip von Amts wegen, wie vor der Legalisierung auch schon, tätig werden. Bei einem Anfangsverdacht von Zwangsprostitution oder Menschenhandel wäre man nicht nur auf die Aussagen des Opfers angewiesen, die man sowieso nicht bekommt. Aus lauter Angst vor ihren Peinigern wird es keine stichhaltigen Aussagen geben, die bis zu Gerichtsverfahren, ich meine, das ist ja nicht nur bei der Anzeige und bei der Staatsanwaltschaft, dass das erfolgen muss. Es muss dauerhaft sozusagen bis zur Beendigung des Gerichtsverfahrens sein. Und da knicken unheimlich viele ein. Ich würde mal sagen, 99% der Frauen, die vorher noch bereit waren. Mehr Kontrollmöglichkeiten ergeben eben halt mehr Ermittlungsansätze. Und ja, kurz nach Einführung eines Verbots wäre es für die Polizei zwar ein erhebliches Mehr, sag ich mal, an Arbeit. Es könnte nicht bei einem bestehenden geringen Personal wie dem jetzigen erreicht werden. Also in dem Bereich muss natürlich unheimlich aufgestockt werden am Anfang. Aber ich denke mal, mit Zeitablauf würde sich die Lage sicherlich entspannen und zu einem wesentlich effektiveren Schutz führen, als wir den bisher haben. Und was die dann wohl ansteigende Wohnungsprostitution anbelangt, müssen die Frauen sich im Internet ja auch den Freiern anbieten oder angeboten werden. Und ich denke mal, auch die Polizei surft im Internet, ist sie nicht hinterm Mond und wird diese Anzeigen eben halt ebenfalls sehen.
Wenn ich Sie da ganz kurz unterstützen darf, weil das ist ja, Sie können das vielleicht als beruflich Betroffene nicht so deutlich sagen, aber die Polizei, mit der ich spreche, die finden das unverschämt, dieses Argument, weil die natürlich sagen, Prostitution lebt ja von der Sichtbarkeit, und die sagen, also wenn die Freier sie finden, finden wir die natürlich erst recht, und deswegen finde ich das auch immer ein ganz putziges Argument zu sagen, nee, das ist alles im Dunkeln, und der Freier ist natürlich 10-mal cleverer als jetzt so ein Polizeipräsidium oder als eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Das ist natürlich mitnichten der Fall, also insofern zieht dieses Argument nicht, klingt aber auf den ersten Blick immer so toll, solange man es eben nicht dann auch entkräften kann.
Ja, ganz genau. Also ich meine, die Polizei hat das auch mit Argusaugen beobachtet, diese Diskussion, und sagt selbst, ja, uns sind die Hände gebunden. Ne? Wenn wir freier wären, könnten wir natürlich, es ist ein Kontrolldelikt, ne? Da könnten wir natürlich auch wesentlich mehr, sag ich mal, an Tatverdachtsmomenten bekommen und denen auch nachgehen. Und für die Frauen, das hatte Frau Bär ja auch schon gesagt, ist es im Prinzip auch eine Chance wieder. Selbst die, die eben halt wirklich, wenn man davon ausgeht, dass sie selbstbestimmt und autonom dieser Tätigkeit nachgehen wollen und doch mal freier da sind, die ihnen eben halt ihre Selbstbestimmung nehmen, indem sie eben halt Dinge tun, die die Frau eben nicht zulassen will, dann kann sie sich, weil es ja straffrei für sie ist, kann sie sich eben halt an die Polizei dann auch wenden. Und es ist ja nicht so, sag ich mal, dass wir diese Gesetzgebung fordern, weil wir den Frauen eben halt das nicht gönnen, dass sie autonom und selbstbestimmt in diesem Bereich tätig werden, sondern wir wollen, und das ist das Wesentliche, wir wollen diese verheerenden Missstände der menschenunwürdigen und demütigenden Tätigkeit und freier an den Frauen, wollen wir verhindern bzw. mindern. Und dafür ist es eben halt ganz unerlässlich, dass man der Polizei da mehr Möglichkeiten gibt, auch unter anderem zum Beispiel in der Telekommunikationsüberwachung. Da wären sicherlich auch einige Neuerungen angezeigt. Und was den Datenschutz anbelangt, es ist ein Witz, ist das, dass die Polizei bis heute nicht von den Kommunen genannt bekommen kann, die wenigen Frauen, die sich überhaupt gemeldet haben, 23 oder 28.000, das ist völlig egal. Das sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber die wenigen dürfen die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht an die Polizei weitergeben. Die Polizei weiß nicht, ob in ihrem Modell eben halt Frauen überhaupt manchmal gemeldet sind und welche das dann sind. Und das muss sich grundsätzlich ändern.
Ja, also sind Sie sich einig, dass es auf jeden Fall einen Paradigmenwechsel auch in der Gesetzgebung geben muss, sowohl für die Betroffenen als auch für die Strafverfolgungsbehörden? Was würden Sie jungen Frauen denn raten, die der Prostitution eben nicht aufgrund der Verwirklichung der eigenen Selbstbestimmung nachgehen, sondern dazu gezwungen werden?
Also ich wünsche mir zunächst mal auch ein Umdenken in unserer Gesellschaft. Also ich würde mir schon wünschen, in einem Land leben zu können. Ich habe selber Töchter und einen Sohn, dass sie in einer Gesellschaft, in einem offenen, freien, demokratischen Land leben, wo eben Frauen nicht als Ware gehandelt werden dürfen. Das hat man ja auch in Schweden gemerkt, dass ursprünglich auch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung gegen das nordische Modell war. Und jetzt seit 30 Jahren kann man sich's gar nicht mehr anders vorstellen, weil man sagt, wie, man konnte mal Frauen kaufen. Also ich glaube, dass wir in ein paar Jahren ähnlich baff aufs Jahr 2024 oder 2025 zurückschauen, wie wir es jetzt tun und sagen, boah, es gab mal Sklavenhandel, oh, es gab mal Zwergenweitwurf. Also die Würde von einigen Menschen wurde ja auch in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten mit Füßen getreten, wo wir jetzt sagen, ja, wir sind noch so aufgeklärt, es darf doch alles gar nicht sein. Und trotzdem lassen wir es im eigenen Land immer noch zu und schauen weg. Und wenn es eben nicht mehr schick ist, dass der Patenonkel zum 18. einen Puffbesuch schenkt, wenn es eben nicht mehr schick ist, dass man Junggesellenabschied im Bordell feiert, dann sind wir schon mal auf einem richtigen Weg. Und wenn eben junge Frauen auch das Gefühl haben, dass sie nicht davon leben können müssen, dass es nur um ihren Körper geht, wenn man jungen Mädchen tatsächlich auch von klein auf beibringen kann, dass der wertvollste Teil ihres Körpers ihr Gehirn ist, dann finde ich, sind wir da schon mal auf einem ganz, ganz richtigen Weg. Und deswegen ist es schon mal wichtig, dass sie gar nicht erst in so eine Situation kommen. Ich glaube, warum sich so wenig auch gesellschaftlich tut, ist auch eine Hybris einer bestimmten Schicht in Deutschland, die denkt, ja, mir könnte das ja nicht passieren oder unseren Kindern kann das ja nicht passieren. Aber dass man da bei wirklich den Ärmsten der Armen auch wegschaut und dass man vor allem zwar immer groß drüber diskutiert, was ich übrigens auch tue, ja, Gleichberechtigung auch in Chefetagen, aber wir brauchen nicht über eine Parität im Vorstand, im Aufsichtsrat oder im Deutschen Bundestag sprechen, wenn wir bei denjenigen, von denen wir noch nicht mal ihre Namen kennen, die noch nicht mal unsere Sprache sprechen, die sich entweder mit Kugelschreiber Preislisten auf die Hände geschrieben haben oder, wie ich neulich von einer Kollegin erfahren habe, es auch Gegenden gibt, wo die Preise in die Haut rein tätowiert werden und die liegen so weit drunter, hätte ich mir früher auch
auch nie vorstellen können, dass man quasi gar nichts davon bekommt, dass man dann tatsächlich, wenn man in so einer Situation ist, weiß, dass man in einem Land lebt, wo einem die Politik hilft, wo die Gesellschaft unterstützt, wo die Polizei eben dein Freund und Helfer ist und dass ich eben weiß, dass das nicht geduldet wird und wir auch deswegen in so einer Situation momentan sind, weil leider Gottes andere Länder um uns herum klüger sind und dass auch ein Land wie Frankreich eine andere Gesetzgebung hat, schneller war als wir, das beschämt mich dann doch auch als jemand, der in Deutschland Politik macht.
Ja, Frau Dr. Bartels, die Frage auch an Sie. Wie sehen Sie die Sache und wie kann die Situation verbessert werden?
Im Grunde genommen kann ich das alles vollkommen unterstreichen, zu 100%, was Frau Bär gesagt hat. Ich möchte vielleicht noch einen anderen Aspekt einführen, und zwar das der sogenannten Loverboys. Es gibt eben halt bei uns auch in Deutschland, wir brauchen nicht auf den Menschenhandel aus den prekären Verhältnissen in anderen Ländern zu schauen, sondern auch bei uns in Deutschland gibt es eben halt sehr viele junge, ganz junge Mädchen. Und sie werden immer jünger, das ist das Problem. Die von sogenannten Loverboys angeheuert werden, das sind eben halt Männer, die insbesondere ein bisschen verschüchterte, etwas einsame Mädchen, die nicht von allen bewundert werden, nicht? Die nicht im Rampenlicht stehen und so, die sehen sich die genau an und ziehen die genau aus dem Verkehr sozusagen raus für sich, für ihre Zwecke und konditionieren diese Mädels, indem sie ihnen die große Liebe vortäuschen, indem sie eben eine Zukunft, eine gemeinsame Zukunft vortäuschen. Und dafür braucht man eben halt nur ein Startkapital. So, und das fängt schon mit 12 Jahren an. Und wenn sie so weit sind, dass man sie eben halt durchaus vermitteln kann, dann sind sie so weit konditioniert, dass sie auf den Strich geschickt werden und dann Geld anschaffen. Und diese Gefahren, die eben halt Mädchen oder ganz jungen Mädchen eben halt schon drohen können, die muss man viel, viel mehr in den Fokus stellen. Da muss man Aufklärung betreiben. Und meines Erachtens ist es ganz wichtig, dass in den Schulen das schon beginnt, dass man also zum Beispiel ein Unterrichtsfach einführt, das gerade diese Problematik eben halt allen vor Augen führt. Und dass die Lehrer und vor allem natürlich auch die Eltern auf Elternabenden in Infoschreiben und so weiter sensibilisiert werden, dass diese Gefahren lauern. Und man muss sich auch als Lehrer die Mädels genau angucken. Es gibt Anzeichen dafür, dass eben halt Mädchen in solch ein schlimmes Geschehen abdriften, indem sie eben halt sich abkapseln, indem sie plötzlich Geschenke, wertvolle Geschenke tragen, indem sie eben halt nicht mehr ihren gewohnten Kreis pflegen. Das sind alles Anzeichen, die muss man hinterfragen. Und da ist es für mich ganz wichtig, dass der Fokus drauf gelegt wird, dass diese Mädchen vor dem Einstieg in einen solch schlimmen Lebenslauf eben halt bewahrt werden.
Ja, vielen Dank. Sie haben uns heute gezeigt, dass Ihrer Meinung nach ein großer Handlungsbedarf besteht und dass die Antworten auf die Fragen zur Selbstbestimmung mit Blick auf die Prostitutionsgesetzgebung wichtig sind, um dieses Thema auch gesellschaftlich in den Fokus zu rücken und gesetzlich regeln zu können. An dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre interessanten Einblicke in diese komplexe Thematik der Prostitutionsgesetzgebung bedanken. Dass sich Fragen zur Selbstbestimmung auch in anderen Bereichen stellen, zeigen die weiteren Folgen dieses Podcasts, wie viel ich Fragen zur Selbstbestimmung. Hören Sie gerne rein. Vielen Dank, Frau Bartels und Frau Bär, für Ihr Kommen.
Danke Ihnen.
Gerne. Geschehen.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.